ein Herz, das Gott fürchtet. Und den ersten Vortrag zu dieser Reihe wollen wir jetzt hören. Er hat die Überschrift "Die Zeichen der Zeit". Hartwig Henkel, bitte.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Zeit hier. Ich habe wirklich auf dem Herzen und die Erwartung, so haben wir auch gebetet, dass der Herr durch sein Wort an uns etwas tut, was bleibt und was weitergeht und was tiefer geht. Ich glaube, Gott möchte uns justieren und auf eine gerade Straße bringen und uns mit großer Schubkraft ausstatten. Und ich glaube auch, dass da ein Zusammenhang ist zwischen diesem wunderbaren Wochenende, das Ulrich gerade erwähnt hatte, wo wir so die Macht Gottes gesehen haben, wie ich das eigentlich, weiß ich nicht, ob in dieser Dichte und dieser Fülle jemals wieder gesehen habe. Ich habe etliche Heilungen und Wunder gesehen, aber so kompakt wie an einem Abend dort, damals vor 20 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, und ich bin Gott so dankbar, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und das mitsehen durfte. Aber da ist ein Zusammenhang zwischen dem Ereignis und diesem Thema. Ich glaube das. Weil für mich ist das wie ein prophetisches Zeichen gewesen, ein ermutigendes Zeichen. Gott wird seine Kraft geben. Gott wird sich selber erweisen in einer solchen Art und Weise, dass Ungläubigen der Mund offen stehen bleibt und sie nichts anderes sagen können als Gott lebt. Es ist Gott, es muss Gott sein. Aber bevor das geschieht, bevor der Herr die Gemeinde ausstattet, bevor der Herr sich zur Gemeinde stellen wird, so wie er das einmal zu Jesus getan hat, zu seinem Sohn. Und der Vorhang ging zur Seite und er sagte, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ich glaube von ganzem Herzen, weil ich das aus diesem Buch entnommen habe, die Gemeinde wird in die Reife kommen, wird in die Reinheit kommen und die Gemeinde wird eines Tages an diesen Platz kommen im Geist, wo der Herr den Vorhang wegzieht und mit laut hörbarer Stimme der ganzen Welt sagen wird, das ist meine Gemeinde, das ist meine Braut, die habe ich gesandt und ich habe sie bevollmächtigt und ich habe ihr eine Botschaft gegeben, die die ganze Welt, der ganze Planet hören muss. Ich glaube, dass wir auf diesen Tag zugehen. Aber bevor wir in diese Dimension der Bevollmächtigung hineinkommen, bevor Gott uns das geben kann, werden wir durch etwas gehen, was nicht einfach sein wird, aber notwendig. Wir stehen vor den umfangreichsten und tiefsten und dramatischen Veränderungen von Christsein, die seit vielen, vielen Jahrhunderten überhaupt passiert ist. Wesentlich dramatischer als was wir vor 500 Jahren hatten, was wir die Reformation nennen, die ja nur ein kleines Stück in die richtige Richtung ging, aber vieles unvollendet gelassen hat und manches sogar dann wieder revidiert hat. Und Gott ruft uns. Und ich glaube, dass es wirklich eine Botschaft ist vom Herzen Gottes. Das ist jetzt die Zeit der Vorbereitung. Das ist, was ich in mir spüre seit Jahren, dieses Wort Vorbereitung. Wir bereiten uns vor, damit wir bereit sind für etwas. Bereit sind, standzuhalten gegen den Tsunami von Dreck, von Bosheit, von Gemeinheit und Gift, der gegen die Welt und gegen die Gemeinde insbesondere kommen wird. Und bereit sind, mit dieser Kraft Gottes umzugehen auf eine Art und Weise, dass diese Kraft bleiben kann. Und wir Gott mehr lieben als seine Wunder und mehr lieben als seine Kraft. Und die Erfahrung, in machtvoller Weise von ihm gebraucht zu werden, wird nicht dazu führen, dass wir uns erheben, sondern sie wird uns noch mehr demütigen. Und wir werden sagen, Gott, du bist herrlich, du bist gewaltig, du bist großartig, dir gebührt alle Ehre. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Es ist, weil du Herr bist, weil du Gott bist und weil du Menschen lieb hast und weil du ein Wohltäter der Menschen bist. So ein Herz, das Gott fürchtet. Das ist auf der Agenda Gottes. Das ist, was Gott uns schenken möchte, das, wozu Gott uns motivieren möchte. Und wir haben zu hören und zu glauben und dann Schritte zu gehen und ihm Raum zu machen, ein Werk zu tun. Und darum soll es an diesem Wochenende gehen. Heute Abend möchte ich beginnen mit einem Wort, das vielen von euch sehr, sehr geläufig ist. Und ihr habt das viele, viele Male gehört, die letzten Jahre, von verschiedenster Seite. Und ich glaube, dass es wirklich ein Wort des Herrn ist für unsere Zeit, ein prophetisches Wort. Jesaja Kapitel 60, die ersten beiden Verse. Das ist ein bemerkenswertes Wort, weil wir dort zwei wichtige oder die wichtigsten Trends sehen, die in der Endzeit eine Rolle spielen. Und als drittes die Reaktion, die Antwort der Kinder Gottes auf diese beiden Trends. Zwei Trends, einer total negativ und einer total positiv. Und eine Reaktion auf beide Trends. Eine Reaktion. Und heute Abend werden wir den Schwerpunkt legen auf den negativen Trend. Ganz zum Schluss werde ich anfangen, ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung dann die Reaktion geht. Aber dann morgen werden wir dann den anderen Trend, das Werk des Heiligen Geistes, anschauen. Aber wir müssen so beginnen, weil wenn wir verstehen, wie dramatisch das ist, in dem wir stecken, und dass es noch viel dramatischer werden wird und was das eigentlich bedeutet, worauf das alles abzielt, dann werden wir wirklich nüchtern. Dann werden wir wirklich realistisch. Jeder Doktor weiß, die Diagnose bestimmt die Therapie. Und wenn der Patient glaubt, er hat nur so eine kleine Magenverstimmung und so ein kleines Unwohlsein, dann kann der Doktor, der die Sache ganz anders beurteilt, ihn nicht zu einer ernsthaften Therapie auf Leben und Tod überreden. Er muss ihm sagen, was sie haben, ist eine hoch gefährliche, lebensbedrohliche Krankheit. Und deswegen müssen wir die ernstesten Maßnahmen ergreifen, um ihr Leben zu retten. Solange der glaubt, dass es nur eine Magenverstimmung ist, er wird nicht einsehen, dass er Bestrahlung braucht oder irgendwelche anderen einschneidenden Maßnahmen. So, die Diagnose bestimmt die Therapie. Und heute Abend werden wir ein bisschen diagnostisch vorgehen, ein bisschen anschauen, die Zeichen der Zeit anschauen, wo wir jetzt stehen und was passiert. Lest einmal mit mir zusammen Jesaja 60. Ich weiß, ihr zum großen Teil kennt diese Schriftstelle, aber es ist immer wieder gut, das Wort zu hören und anzuschauen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So, wir haben hier eine Finsternis und die bedeckt die Erde, die bedeckt die Völker. Und wir haben das Licht Gottes, das zur Gemeinde, zum Volk Gottes kommt. Und das Volk Gottes muss dem entgegengehen. Das Volk Gottes muss sich bereit machen, um vor dem einen gewappnet zu sein und für das andere bereit zu sein. Es ist fast immer so, um Segnungen von Gott zu empfangen, muss Gott zuerst in uns etwas tun. Wir können nicht einfach so die Segnung empfangen. Wir sind nicht qualifiziert. Wenn wir sie empfangen würden, wir würden sie nicht halten können. Und Gott will der Gemeinde eine Ausstattung geben an Klarheit, an Wahrhaftigkeit, an Echtheit, an Gradheit und an Vollmacht. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Es gibt keine bleibende, wirkliche Vollmacht ohne Klarheit und Reinheit. Wir können das nicht voneinander trennen. Und da, wo man das versucht hat, denkt an die Heilungsbewegung Ende der 40er, Anfang der 50er, wo Gott in machtvoller Weise Dinge getan hat, die wir heute nirgendwo an keiner Stelle in unserem Land haben. Aber von diesen vielen, vielen Heilungsdienern und Evangelisten haben keine Handvoll die Sache überlebt. Viele sind vorzeitig gestorben, sind im Irrenhaus gelandet, sind im Gefängnis gelandet, sind in Alkoholprobleme gelandet und in alle möglichen anderen schlimmen Probleme. Also ich glaube, dass das eine Lektion ist. Gott will seine Kraft geben und ich glaube, wir müssen ihn nicht dazu überreden. Niemand will mehr die Kraft Gottes geben, weil das Einzige ist, was einer ungläubigen Welt die Augen auftut und sie wachrüttelt. Niemand will das mehr als unser Gott selbst. So ist es nicht so, Herr, wann bist du bereit? Wann schenkst du den verheißenen Segen? Sondern der Herr vom Himmel sagt, wann hört mein Volk? Wann macht es sich bereit? Wann bringt es sich selber an den Ort, wo ich ohne Gefahr segnen kann, wie ich das schon immer wollte? Das ist die Frage. Und wenn wir diese Frage stellen, dann haben wir eine völlig andere Perspektive der Geschichte. Da ist ein Gott, der wartet auf uns, nicht wir warten auf einen Gott. Eine völlig andere Sichtweise. Finsternis bedeckt die Völkerschaften. Finsternis spricht von moralischer Verdunkelung, spricht von Bosheit, spricht von Blindheit, spricht von Unwissenheit und Unwilligkeit zu wissen, die Ordnung Gottes. Das ist Finsternis. Der größte Prophet, der je über diese Erde gelaufen ist, unser Herr selbst, er hat prophezeit, am Ende, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der meisten wird erkalten. Gesetzlosigkeit, was ist Gesetzlosigkeit? Viele verwechseln Gesetzlosigkeit mit Gesetzlichkeit. Wir müssen verstehen, was das eine ist und wir dürfen es niemals verwechseln mit dem anderen. Gesetzlosigkeit ist etwas, wovon Christus uns erlöst hat. Wir sind losgekauft von Gesetzlosigkeit. So, das heißt von Natur aus, von wer wir sind, wozu wir berufen sind. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu tun mit Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist eine Auflehnung und eine Verachtung der Ordnungen Gottes. Ein bewusstes Ignorieren, ein bewusstes hinter sich lassen der Ordnungen Gottes. Und Jesus prophezeit in den letzten Tagen zwei markante Dinge in Bezug auf die Endzeit. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und davor noch, als allererstes, als die Jünger ihm baten zu erklären, ja, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Das allererste, was Jesus sagte, seht zu, dass niemand euch verführt. Was für eine Antwort. Die wollen einen Zeitplan wissen. Die wollen wissen, ja, woran sehen wir, wann es soweit ist? Wann kommst du wieder? Was ist das Zeichen? Woran kann ich das erkennen? Und Jesus gibt so eine Antwort. Seht zu, dass euch keiner verführt. Weil Jesus weiß, wir können perfekte Einsichten haben oder meinen, sie zu haben in Gottes prophetischen Kalender. Aber wenn wir nicht gelernt haben, unser Herz zu bewahren, dann werden wir in diesem Sog der Verführung mit hineingezogen werden. Weil Wissen schützt uns nicht davor, Opfer von Verführung zu sein. Das Einzige, was uns schützt, das werden wir uns dann morgen anschauen, wie das ganz praktisch aussieht. Aber das Einzige, was uns wirklich schützt vor Verführung, ist eine ganz praktische, im Alltag durchexerzierte Liebe zur Wahrheit. Nicht Bibelwissen, sondern Liebe zur Wahrheit. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Morgen werde ich das weiter erklären. Aber jetzt einfach schauen wir uns das an, was Jesus meinte. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und Verführung ist ein wesentliches Merkmal der Endzeit. Paulus hat dieses Thema dann wieder aufgegriffen und er sagt, 2. Thessalonicher Kapitel 2, da wird der große Abfall kommen. Vielleicht schauen wir uns diese Schriftstelle ruhig einmal an. Ich habe sie jetzt nicht in meinem Konzept. Ich möchte euch sehr ermutigen, wichtige Schriftstellen mitzuschreiben, aber ganz am Ende, dann biete ich euch an, wie ihr das ganze Konzept von allen 5 Vorträgen auch per E-Mail bekommen könnt. Aber es lohnt sich trotzdem mitzuschreiben, weil du weißt nicht, ob diese Schriftstelle, die ich jetzt nenne, mein Konzept ist. So schreib sie erstmal alle mit und dann bekommst du das Konzept dann noch hinterher dazu. Wir geben am Schluss dann die Adresse. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst. Auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns. Als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag des Herrn, der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Achte auf die Reihenfolge. Der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Es ist ein Tag, der Tag des Herrn, der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und überhebt über alles, was Gott heißt und so weiter. So, wir sehen hier eine Reihenfolge. Wir sehen, es kommt der Abfall und dann kommt der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Es kommt der Abfall. Und der Abfall wird an anderer Stelle die Hure genannt. Und das Ziel der Hure ist, geistlich eine Bahn zu brechen, einen Weg zu bereiten für den Antichristen. Christus hat eine Braut und der Antichrist hat eine Hure. Und das Ziel, das strategische Ziel, das der Teufel hat mit diesem Abfall, wo Menschen, die sich Christen nennen, in großem Stil abfallen von einer lebendigen Liebesbeziehung zu Jesus, von einem lebendigen Gehorsam ihm gegenüber. Das Ziel dieses Abfalls ist, eine Hure zu schaffen, ein religiöses Netzwerk, das enorme geistliche Kraft bekommen wird. Und dieses Netzwerk, dieses weltweite Netzwerk, wird geistlich Bahn machen für den Antichristen. Genauso wie die Braut Bahn machen wird für Christus. Die Braut wird Bahn machen für Christus. Und am Ende wird die Hure vernichtet werden und der Antichrist, das wissen wir. Halleluja. Das ist eine gute Perspektive. Jesus kommt wieder und er wird auf diesem Planeten regieren. Und zum allerersten Mal wird es wirkliche Gerechtigkeit geben. Und die Ordnung Gottes werden aufgerichtet werden. Und alle Völker werden die Güte und die Freundlichkeit und die Strenge des Herrn kennenlernen. Die Güte und die Strenge, beides werden sie kennenlernen. Freust du dich darauf? Ich freue mich so sehr darauf. Dieser Tag wird kommen. Oh, wir müssen das festhalten. Wir sollen doch ein Volk sein, das die Wiederkunft des Herrn erwartet und beschleunigt. Aber wenn wir unter diesen Geist der Welt kommen, diesen Geist der Verführung, diesen Geist der Lähmung, diesen Geist der Trägheit, diesen Geist der Vernebelung, wo wir imstande sind, die Zeichen zu sehen und doch nicht zu verstehen, wo wir alles hören, wo wir erkennen, wir sind so dicht dran an der Wiederkunft des Herrn und trotzdem raffen wir uns nicht auf. Diesem Geist der Trägheit, wo wir bejahen, aber nicht brennen, um unser Leben nicht dazu dient, Bahn zu machen für einen König, der wiederkommt. Diese Trägheit müssen wir überwinden. Es ist der Geist der Welt. Es ist der antichristliche Geist. Und meine Beobachtung und meine subjektive Erfahrung ist, dass in den letzten wenigen Jahren diese Kraft erheblich zugenommen hat. Erheblich zugenommen hat. Und wir müssen Schritt halten. Wir müssen stark werden im Geist. Paulus sagt, werdet stark im Herrn. Warum? Damit ihr standhalten könnt gegen die Listen des Teufels. Er sagt nicht, wir müssen alles wissen. Wir müssen eine geistliche Zunahme in unser Leben. Wir müssen stark werden im Herrn, damit wir standhalten können. Damit wir widerstehen können. Damit wir nicht weggepustet werden, wie so viele andere, die einfach von diesem Sog der Verführung weggerissen werden, weil sie die Stimme Gottes, die jetzt erschallt, und sie wird lauter werden, und sie wird dringlicher werden, und sie wird feuriger werden, und sie wird entschiedener werden, und sie wird klarer werden. Diese Stimme Gottes, die sagt, jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit. Und diejenigen, die dieses Reden abweisen, über Monate, über Jahre, und es vorziehen, weiter im Schlaf zu bleiben, die wird es überraschen, ohne dass sie etwas dagegen tun kann. Und Gott in seiner Güte, er geht durchs Land und er ruft Menschen und er salbt Menschen. Wir werden bald sehen, wie mehr und mehr Menschen in dem Geist des Elia aufstehen werden und werden uns aus Liebe konfrontieren und sagen, wählt. Wenn Gott Gott ist, dann geht ihm nach. Und wenn Baal Gott ist, dann geht ihm nach. Aber wählt jetzt, wählt, wem ihr dienen wollt. Diese Stimme wird erschallen. Die ist jetzt noch ganz leise, aber die wird erschallen. Die wird erschallen. Wir werden das sehen. Jesus hat gesagt, bevor er wiederkommt, wird Elia kommen. Bevor Jesus wiederkommt, wird Elia kommen. Und ich glaube, dass das mindestens das bedeutet, dass die Salbung, der Geist des Elia, der auf Johannes im Täufer war, dass diese Salbung kommen wird. Und sie wird das schlafende Volk Gottes wachrütteln. Nicht, weil Gott ärgerlich ist, nicht, weil er böse ist. So viele Leute kennen aus Erfahrung das Herz Gottes nicht. Und wenn sie mal etwas hören, was ein bisschen dringlicher und flammender und brennender ist, als sie das so gewohnt sind, dann unterstellen sie dem Prediger, ja, der ist ja ärgerlich. Der ist ja böse mit uns. Gott hat ein brennendes Herz. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Er will es nicht. Und darum konfrontiert er uns mit der Realität. Es ist Güte Gottes. Es ist Güte. Es ist lauter Güte. Halleluja. Halleluja. Lass uns zu Paulus gehen und er hat noch mehr zu sagen. Er beschreibt noch mehr diese Zeit des Abfalls. Im 2. Timotheus Kapitel 3 und dann hinein bis in Kapitel 4 geht es um dieses Thema. Und hier in Kapitel 3, ich lese mal die ersten Verse, morgen schauen wir uns dann noch unten einen ganz wichtigen Vers an, in einem anderen Zusammenhang. Aber jetzt hier diese Passage, 2. Timotheus Kapitel 3, dies wisse, dass in den letzten Tagen, also ganz am Ende, in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen, und jetzt werden sie beschrieben, die schweren Zeiten kommen, weil Menschen so sind, wie es hier beschrieben ist. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Die letzten Bemerkungen hier und in dieser Liste zeigen, dass Paulus von Gläubigen redet. Er redet von Menschen, die sagen, ich bin erlöst, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Sie haben die Form einer Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Und das bedeutet, sie haben eine Denkweise und sie haben eine Lehre, die diesen Lebensstil Dein einziger Lebensstil des Ungehorsams und der Unreinheit und der Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Das ist ein Lebensstil, der nicht annehmen will, dass Golgatha nicht nur Errettung von der Hölle ist, sondern Errettung von der Macht der Sünde hier und jetzt. Dieser Lebensstil hat eine einzige Botschaft. Es gibt keine Kraft, die uns ändern könnte. Und diese Dinge, die du da aufzählst, lieber Paulus, ungehorsam, undankbar, unenthaltsam, das sind normale Dinge. Wir sind nun einmal Menschen. Wir sind nun einmal Menschen. Sie versuchen, Paulus zu belehren. So wie ich das als Seelsorger, wo ich in einem Seelsorgerdienst war, so viele Male gehört habe. Pastor, du musst doch verstehen, wir sind doch nur Menschen. Paulus sagt, wenn da Neid und Streit und Eifersucht ist, dann lebt ihr ja nach bloßer Menschenweise. Und da sehen wir, er hat dafür kein Verständnis. Er sagt nicht, das ist doch normal, ihr seid Menschen, so leben Menschen, so sind Menschen, sondern was er sagt dort in 1. Korinther 3 ist, ihr lebt wie die Heiden, das heißt, ihr nutzt nicht die Kraft von Golgatha. Ihr nehmt nicht in Anspruch, was dort Christus für euch erworben hat. Nicht nur Errettung von der Hölle, sondern Befreiung von der Macht der Sünde, von dem Zwang, unter der Sünde leben zu müssen. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Ihr Evangelium ist nur ein Evangelium der Rettung. Nur ein Evangelium Jesus der Retter, aber nicht Jesus der Herr. Nicht Jesus, der Befreier, nicht Jesus, der die Ketten sprengt, nicht der, der das Leben wirklich neu macht. Sie verleugnen die Kraft Gottes in ihrem Denken, in ihrem Anspruch an sich selber und in ihrer Lehre haben sie ein halbes, verkürztes Evangelium. Sie verleugnen die Kraft Gottes und sie leben in all diesen Dingen, weil sie das für normal halten. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit, die Paulus hier beschreibt, leben. Und jeder, der schon ein bisschen länger als ein, zwei Jahre Christ ist und der sehen kann, wie Dinge sich verändern, kann das bestätigen. Der Standard an Reinheit und an Echtheit und an Klarheit an vielen, vielen, vielen Stellen im Volke Gottes geht rapide runter. Das Maß an Sünde, das wir heute haben in der Gemeinde, Scheidung, Ehebruch, alle möglichen Dinge, die wir dort haben, das sind Sachen, das waren vor 20 Jahren, vor 30 Jahren seltene Ausnahmen. Und nicht nur, dass diese Dinge so dramatisch zunehmen, was auch genauso dramatisch zunehmen, ist die Bereitschaft, diese Sünden zu tolerieren. Und zu sagen, ja, was sollen wir da sagen, das ist so. Und man redet über Ehescheidung so wie ein Missgeschick. Sei froh, dass es dich nicht getroffen hat. Das kann jedem Ehe passieren. Hallo, ist das biblisches Denken? Wenn zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind, sich danach ausstrecken, egal wie viele Fehler sie machen, nur danach ausstrecken, jeden Tag im Geist zu leben, sich einander unterordnen und sobald etwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist, um Vergebung bitten, um Vergebung gewähren. Die müssen gar nicht besonders reif sein, da muss nur diese Bereitschaft sein, wir wollen lernen, im Geist zu leben. Sie können vieles haben, aber eins werden sie mit Sicherheit nicht haben, Ehescheidung. Ehescheidung ist nur möglich, wenn mindestens einer von beiden anfängt, dauerhaft im Fleisch zu leben. Zwei Menschen, die zusammenleben und die im Geist leben, können keine Scheidung haben. Aber heute wird das behandelt wie ein Phänomen, für das man nichts kann, wie ein Virus, der sich ausbreitet und gegen den man machtlos ist. Und wenn man etwas darüber sagt, ist es nicht furchtbar, dass das so zunimmt, auch unter Leitern? Ja, willst du sie verurteilen? die Bereitschaft, Sünde als etwas Normales anzusehen, wächst dramatisch. Ich habe einen Fall erlebt, wo ein junger Mann von einem Tag auf den anderen, ohne Vorwarnung, ohne Seelsorge, ohne Dritte mit einzubeziehen, seine Frau verlassen hat. Und hat nicht nur seine Frau verlassen, sondern hat die Gemeinde gewechselt. Und nach kurzer Zeit kam er dort in Lobpreisdienst. Und nach kurzer Zeit hat er eine neue Frau geheiratet. Und ich sprach mit dem Pastor und ich sagte, wie gehst du mit so etwas um? Wie siehst du das? Und dieser Mann Gottes sagte zu mir in Bezug auf das ursprüngliche Ehepaar, das also dann auseinanderging, wo der Mann die Frau verlassen hat. Weißt du, die beiden passten einfach nicht zusammen. So kann nur denken, wer das Wort Gottes nicht kennt und sich danach ausstreckt, nach dem Wort Gottes zu leben, dem das Wort Gottes nicht der Maßstab ist. Sonst kann man so nicht reagieren. Das ist völlig unmöglich. So, da ist ein Trend. Und gleichzeitig wächst mit großer missionarischer Kraft ein neues, völlig anderes Verständnis von Liebe. Und wir dürfen nicht kritisieren, wir dürfen nicht verurteilen, wir dürfen nicht richten. Die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. So hören wir heute. Und das sind zum Teil sogar Zitate aus der Bibel, aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und falls dieser Gedanke für dich neu ist, ich fordere dich auf, dass du einmal durch deine Bibel gehst und dass du mir im Alten oder Neuen Testament, ist mir ganz egal, einen einzigen Fall nennst, wo jemand bewusst und willentlich und dauerhaft in Sünde gelebt hat und dann Gott durch einen Engel, durch einen Prophet oder er persönlich gekommen ist und alles, was er gesagt hat, ist, meine Liebe bedeckt alle deine Sünden. Finde ein einziges Beispiel, damit ich diese These glauben kann. Du wirst es nicht finden. Aber ich kann dir viele, viele Beispiele zeigen aus dem Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament, wo Menschen in Sünde lebten. Und Gott kam und sagte, damit muss jetzt Schluss sein. Wo Gott konfrontiert, aus Liebe konfrontiert unser Gott, aus Liebe. Nicht, weil er böse ist, weil er uns etwas Böses will, weil er der Spaßverderber ist, weil er aufgehört hat, uns zu lieben, sondern weil er uns liebt, konfrontiert er und sagt, damit muss Schluss sein. Und wie oft hören wir diesen Satz im Zusammenhang, oh, wir dürfen nicht richten, weißt du, Bruder, Gott ist Liebe. Und einmal hat der Heilige Geist mir gesagt, man betont den Satz vollkommen verkehrt. Man muss nicht sagen, Gott ist Liebe, man muss sagen, Gott ist Liebe. Wenn wir wissen wollen, was wirkliche Liebe ist, dann müssen wir uns Gott und sein Handeln und sein Wort anschauen. Dann wissen wir, was wirkliche Liebe ist. Und es ist schon eine riesige Täuschung und eine Anmaßung, wenn wir, ohne die Heiligkeit Gottes zu kennen, wir uns anmaßen, von Liebe zu reden. Wir haben keine Ahnung, was Liebe ist. Und vieles von dem, was heute unter der Fahne Liebe läuft, ist Sentimentalität. Ein Erkennungsmerkmal, Liebe Gottes lässt sich nie trennen von der Wahrheit Gottes. Niemals. Die Liebe Gottes können wir nicht trennen von der Wahrheit. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Die Liebe operiert auf der Ebene von Wahrheit. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Und wie viel Gerede haben wir da von Liebe? Und wie viel wird wahre Liebe diffamiert und attackiert und als Lieblosigkeit und als Gesetzlichkeit hingestellt? Einmal war ich in eine Gemeinde eingeladen und ich habe nicht danach geforscht und mich gar nicht dafür interessiert, aber zwei Leute unabhängig voneinander gaben mir die Botschaft, weißt du, in dieser Gemeinde, in der du gehst, im Lobpreisteam, da sind zwei, die leben wie Mann und Frau zusammen, aber sie sind nicht verheiratet. Und ich rief den Pastor an und ich fragte ihn, ist das wahr, was mir erzählt worden ist? Habt ihr im Lobpreisteam ein Pärchen, die wie Mann und Frau leben, aber die nicht verheiratet sind? Und er musste zugeben, ja, das ist so. Und ich fragte, wie lange weißt du das schon? Und er sagte mir, so und so lange. Und ich sage, weißt du was? Ich sage meine Zusage zum Dienst ab. Ich werde nicht kommen. Ich werde nicht kommen. Ich weigere mich zu kommen. Was ihr braucht, ist nicht einen netten, freundlichen, vielleicht ein bisschen dramatischen Alleinunterhalter am Sonntagmorgen. Was ihr braucht, ist ein Gespräch im Ältestenkreis, was es bedeutet, die Gemeinde in der Furcht Gottes zu führen. Das ist, was ihr braucht. Und der Pastor war so böse mit mir und hat gesagt, was du hast, ist eine Buchstabenreligion und du hast überhaupt keine Liebe und hat mir einen langen Vortrag gehalten. Kurze Zeit später wurde er in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt. Und es kam heraus, 2 Jahre lang hat er ein Verhältnis mit der Sekretärin gehabt. 2 Jahre. Aber will mir erzählen, was Liebe ist. Die Liebe geht einher mit Reinheit. Die Liebe geht einher mit Wahrhaftigkeit. Die Liebe geht einher mit der Heiligkeit Gottes. Und es ist nicht, ja, entweder ist Gott heilig oder er ist Liebe. Er ist heilig und er ist Liebe zugleich. Und weil er Liebe ist, weil er unser Bestes will, kann er und wird er nicht zulassen, dass wir in unser Verderben laufen. Er wird das nicht zulassen. Und er wird warnen und er wird reden. Hier sehen wir eine andere Formulierung in der Beschreibung von Paulus, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das Vergnügen mehr lieben als Gott. Wie viele Vergnügungen, die eindeutig gegen den Willen Gottes sind, werden heute hochgehalten. Und wenn du nur wagst, ein Wort dagegen zu sagen, dann kommt diese ganze Auflehnung, die im Herzen von Menschen ist gegen Gott, auf einmal hervor und sie kommt mit Macht gegen dich. Durch meinen Reisedienst bin ich in sehr, sehr vielen christlichen Häusern. Und manchmal erlebe ich Überraschungen, die sehr peinlich sind. Mehrere Male wurde ich in ein Jugendzimmer gesteckt und an der Wand waren Poster von halbnackten, zweifelhaften Damen. Jugendliche Kinder von Ältesten. Und sie hängen sich Bilder von Menschen an die Wand, die einen total gotteslästerlichen Lebensstil führen. Und diese Musik läuft in dem Haus. Gläubige haben mir schon gesagt, weißt du, ich liebe einfach diese Musik. Die Texte, die interessieren mich nicht. Die höre ich nicht. Die verstehe ich auch sowieso nicht, weil die Englischen. Ich liebe einfach die Musik. Daran kann ja nichts verkehrt sein. Musik transportiert Geister. Wenn du das noch nicht verstanden hast, dann weißt du überhaupt nicht, worum es geht. Musik transportiert in vielen Fällen Geister. Und das kann auf Chinesisch gesungen werden, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist trotzdem derselbe unreine Geist, der Sünde verharmlost, Sünde verherrlicht und der eine Lästerung ist für Gott. Und wie können wir sagen, ich liebe Gott und er ist ein heiliger Gott und ich freue mich an seiner Heiligkeit. Und dann freiwillig besudle ich meine Seele mit Musik, die von ausgemachten Feinden Gottes kommt. Wie kann das sein? Es gibt nur eine einzige Erklärung. Man kennt Gott überhaupt nicht. Es ist die einzige Erklärung. Wer nur etwas von der Heiligkeit Gottes gesehen hat, wo der Heilige Geist nur angefangen hat, ein bisschen das Herz zu transformieren, darüber werden wir morgen reden. die Transformation des Herzens, das in Übereinstimmung kommt mit Gott. Wenn wir Gottes Heiligkeit sehen und etwas davon abbekommen, diese Dinge, die sich aufbäumen gegen Gott und die Unreinheit und Gewalt und Bosheit propagieren, sind eine Beleidigung Gottes. Und sie sind eine Beleidigung für deinen Geist. Und wenn da etwas von Gottes Heiligkeit in dir ist und etwas von Ehrfurcht, dann sagst du, bitte mach das aus. Ich kann das nicht ertragen. Ich will diese Art von Zeug nicht haben. Einmal ging ich durch ein Zimmer und der Fernseher lief und das war so ein Trailer, so eine Ankündigung von diesem Film Herr der Ringe. Ich habe vielleicht diesen Trailer 3 Sekunden gesehen. So eine extrem dämonische Power kam aus dem Fernseher. Und doch kenne ich so viele Gläubige, die nicht nur diesen Film gesehen haben und sich erzählt haben, darüber kann man eine Menge lernen, über wie Finsternis gegen das Licht und Licht gegen die Finsternis und lauter solche Geschichten. Ich kenne sogar eine ganze Reihe von geistlichen Leitern, die die Gemeinde motiviert haben und geradezu angetrieben haben. Ihr müsst da hingehen, ihr müsst euch diesen Film anschauen, der ist so gut und der ist von Gott und da können wir so viel lernen. Und ich habe 3 Sekunden gesehen und ich sage, wie kann ein Mensch, der sich nach dem heiligen Gott nennt, sich so etwas Bösartiges reintun? Und du hättest die Reaktionen erleben müssen, wenn ich einige Male, als das gerade so bekannt war oder die große Sache war, in Gemeinden diesen Film erwähnt habe. Ich habe herausgefunden, Gläubige sind schon so verwirrt und so betört. Sie kämpfen für ihr Recht, sich weiter der Sünde hingeben zu dürfen. Und sie empören sich, wenn du sagst, das ist dämonisch, das ist furchtbar. Du besudelst deine Seele damit. In einer Gemeinde bin ich gewesen und der Pastor hat vorher mich gebeten, ich soll ja nicht diesen Film erwähnen. Weil er kam extra zum Probehören in ein anderes Seminar, um zu sehen, was da auf ihn zukommt. Und nach dem Seminar in der anderen Gemeinde rief er mich an und sagt, ja, wunderbares Seminar, klasse. Und ich merkte schon so, wie er sich so näherte, da kommt noch irgendwas. Und schlussendlich brach das raus. Weißt du, ich stimme mit allem überein. Dachte ich, komm Bruder, womit stimmst du nicht überein? Komm, raus damit. Und schlussendlich, ja weißt du, nur diese eine kleine Sache, ist ja auch unwichtig, ist ja auch gar nicht theologisch, nur diese eine kleine Sache. Du hast da diesen Film erwähnt, du weißt schon. Wenn du bei mir bist, bitte erwähne diesen Film nicht. Weil wir lieben diesen Film. Und bitte erwähne diesen Film nicht. Ich sage, okay, ich werde diesen Film nicht mit Namen nennen. Und während der Botschaft führte der Heilige Geist mich so, dass ich merkte, ich muss doch auf dieses Thema zu sprechen kommen. Aber ich habe mein Versprechen gegeben, ich werde den Titel nicht nennen. Aber ich habe den Film so geschickt beschrieben, dass jeder wusste, von welchem Film ich spreche. Und eine junge Frau kam zu mir nach der Versammlung und sagt, ich bin so dankbar, dass du diesen Film beschrieben hast und davor gewarnt hast. Weißt du, wir werden traktiert, wir werden gescheucht, wir werden bedrängt. Es wird uns so nahegelegt, wir sollen alle in diesen Film gehen. Sie sagt, ich bin noch nicht lange beim Herrn, 2 Jahre. Aber das ist mir so eine Not, dass mein Pastor diesen Film favorisiert und uns da alle hinschicken will. Ich habe 40 Tage gefastet für meinen Pastor, dass Gott ihm die Augen auftut. Stell dir das einmal vor, da ist eine Neubekehrte, die weiß mehr, was von Gott ist und was nicht von Gott ist, als ein Pastor, der eine ganze Gemeinde leitet. Und sie liebt ihren Pastor so sehr, dass sie 40 Tage fastet und betet und fleht, dass Gott ihm die Augen auftut. Wenn das nicht vom Heiligen Geist war, dann weiß ich nicht, wer ihr das eingegeben hat. Versteht ihr das? Wenn wir etwas brauchen in unserem Land, ist das Unterscheidung. Was ist Gott? Wie fühlt sich Gott an? Wie sieht die Liebe? Wie sieht die Reinheit? Wie sieht die Heiligkeit? Wie sieht die Demut Gottes wirklich aus? Und wie sehen Dienste aus, die Gott geschickt hat? Und wie fühlen sich Dienste an, die von anderen Motiven getrieben werden und die nicht das Reich Gottes vorwärts bringen? Wir brauchen Unterscheidung. Wie heißt es von der Gemeinde in Ephesus? Du hast die erkannt, die sich Apostel nennen, aber es nicht sind. Und der Heilige Geist oder Jesus sagt nicht, das ist die Sünde der Kritiksucht. Sondern er lobt sie in diesem Punkt. Er lobt sie. Sie haben die verworfen, die sich Apostel nennen, aber nicht Apostel sind. Die hatten so eine Reife und sie konnten das unterscheiden. Einmal war ich in einem Seminar und in der Pause saß ich im Pastorenbüro und da lag eine Zeitschrift und ich blätter so in der Zeitschrift und da war eine Filmkritik über Harry Potter. Da dachte ich, ach, das lese ich mal. Und die ging ungefähr so. Also die Filmkritik könnte ganz kurz sein, wenn wir so rangehen. Harry Potter betreibt Zauberei. Zauberei ist nach dem Wort Gottes verboten. Zauberei ist Gott ein Greuel. Und deswegen haben die, die sich zu Gott halten, mit Zauberei nichts zu tun. Und da ist die Filmkritik für Harry Potter zu Ende. Dachte ich, gut, okay. Das war aber nur die Einleitung. Aber, schreibt er dann, so einfach ist die Sache nicht. Und dann beschreibt er das wunderbare, heldenhafte, vorbildhafte Verhalten von Harry Potter. Der teamfähig ist, der ein Teamleiter, der die Geheimnisse nicht für sich behält, der sich investiert in die anderen und. Und dann wird Harry Potter da als ein Vorbild hingestellt und schlussendlich ist die Empfehlung, schaut euch diesen Film an, da habt ihr großen Gewinn. Eine christliche Zeitschrift. Ich bin in Häusern von Leitern gewesen und weil ich ein Bücherfan bin, sofort, wenn ich ein Regal sehe, muss ich meine Brille aufsetzen und muss zum Regal gehen. Und dann stehe ich an dem Regal und gehe dem ganzen Buch Meter für Meter durch. Und in mehreren Häusern finde ich Harry Potter. Pastoren haben sich unterhalten per E-Mail. Und eine sagt, einige haben ein bisschen gewarnt und einer sagt, ich weiß nicht, was ihr alle habt. Ich habe alle Bände mit großem Genuss gelesen und freue mich schon auf den nächsten. Weißt du, wie dick ein Harry Potter Buch ist? Das ist doppelt so dick wie deine Bibel. Das ist so ein Ding. Und der hat Zeit, all diese Bücher zu lesen. Selbst wenn das nur Kochbücher wären, würde ich sagen, schade um die Zeit. Aber das waren nicht Kochbücher, sondern das war so ein Dreckzeug. Die Maßstäbe gehen runter. Jahr für Jahr. Und eine Lehre über eine falsche Liebe macht sich breit. Und eine Lehre, die uns einschüchtern will, die sagt, wir dürfen nicht kritisieren. Wenn du immer auf das hinweist, was nicht richtig ist, dann hast du einen Kritikgeist. Dann hast du nicht die Liebe des Vaters in dir. Weil die Liebe des Vaters kann über all diese Schwächen hinwegsehen. Dann hatte Jesus wohl ein großes Liebesdefizit, oder? Weil Jesus hat mit Messerschärfe die heuchlerische Religion, die groß redet, aber nicht lebt, so wie sie selber redet, angeprangert, mit den schärfsten Worten, dass diese Leute richtig böse waren. Es gab eine Predigt, da waren die so angetan von der Message, dass sie ihn hinterher umbringen wollten. Nach unserem heutigen Wohlfühlevangelium wäre das eine schlechte Predigt gewesen. Und der Pastor würde sagen, schau Prediger, was du gemacht hast, was für eine Stimmung jetzt in der Gemeinde ist. Aber dieser Prediger hieß Jesus von Nazareth. Und ich glaube, er hat nur gute Predigten gepredigt. Und die Leute wollten am Ende der Predigt in die Klippen runterstürzen, weil sie so überführt waren und nicht Buße tun wollten. Und Menschen, die vom Wort getroffen sind, und die die Wahrheit hören und die Wahrheit berührt ihr Herz und sie wollen nicht Buße tun, haben nur eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen. Sich gegen den zu wenden, der ihnen dieses Wort gebracht hat. Das war bei den Propheten so, das war bei Jesus so, das war bei den Aposteln so. Und wenn wir in der Furcht Gottes leben, wird es auch bei uns so sein. Weil uns das verheißen ist. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle. Du sagst, ja, ich habe aber keine Verfolgung. Dann ändere dein Leben. Unterwirf dich dem Standard Gottes. Und da, wo du gesetzt bist, in deinem Umkreis, in deinem Hauskreis, in deiner Umgebung, wo du bist, lebe und verkündige den Maßstab Gottes. Tu das. Und dann wirst du bald sehen, dass auch diese Prophetie in deinem Leben sich erfüllt. Du wirst Verfolgung haben. Diese Welt ist in Feindschaft gegen Gott, in Feindschaft gegen Reinheit, in Feindschaft gegen die Wahrheit. Was in diesen Tagen abläuft, diese Diskussion, diese politische Auseinandersetzung um das Christentum, zeigt uns mit solcher Klarheit, was die Stimmung in unserem Land ist, was die Stimmung von Menschen, die in Verantwortung sind, was die Stimmung ist in Bezug auf die Maßstäbe und die Ordnung Gottes. Und mit welcher Macht die Unreinheit als das Normale und als das Einzige, was überhaupt erwähnt werden darf, hingestellt wird. Ihr Lieben, so weit sind wir. Und das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Ich glaube persönlich, dass es nicht mehr sehr viele Jahre dauern wird, bis es sogar per Gesetz verboten sein wird, dass du sagst, öffentlich, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist diskriminierend, das ist abqualifizierend, das bringt schlechte Stimmung und das könnte Hassreaktionen von gewissen Gesellschaftskreisen hervorrufen. Das ist nicht im Sinne des Friedens einer multikulturellen Gesellschaft. Solche Worte werden als Hasspredigt verurteilt werden und es wird verboten werden, die Wahrheit zu verkündigen. Und ich glaube nicht, dass es noch 20 Jahre dauert, ihr Lieben. Ich glaube nicht, dass das 20 Jahre dauert. Und deswegen müssen wir jetzt stark werden. Deswegen müssen wir jetzt gerade werden. Deswegen müssen wir jetzt wachsam werden. Wo sind Kompromisse? Und wo knicken wir schon ein? Und wo versuchen wir, unsere Meinung zu denken? Die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht denken. Denken auch. Aber sprechen, die Wahrheit muss gesprochen werden. Und der antichristliche Geist arbeitet daran, dass die Wahrheit nicht mehr gesprochen werden darf. Und wir müssen diesen Trend verstehen. Und wir brauchen eine Liebe zu Gott, wo wir Gott mehr lieben als unsere Sicherheit und unsere Bequemlichkeit und unser ruhiges, nettes Leben. Und wir haben eine Frist. Wie viele Jahre die ist, weiß ich nicht. Aber diese Frist läuft ab. Und diese Frist müssen wir nutzen, um Gott arbeiten zu lassen an unserem Herzen und uns dahin zu bringen, dass wir Gott mehr lieben als unser schönes, nettes, bequemes Leben. Und diese Liebe hatten die Apostel, diese Liebe hatten die ersten Christen, diese Liebe hatten viele andere in der Kirchengeschichte. Ich lese gerade mit großer Ergriffenheit und großer Hochachtung wieder mal ein Buch über die Täufer. Ihr Lieben, wenn wir sehen, was ihnen der Glaube gekostet hat, wie sie Jesus geliebt haben, wie sie keine Kompromisse machen wollten, nicht weil sie stur waren und unbelehrbar waren, sondern weil sie Jesus und deswegen auch die Wahrheit geliebt haben. Das ist Christsein, das Power hat. Das ist Christsein, das um sich greift. Zwar auch Widerstand erzeugt, aber viele andere beeindruckt und ihnen eine lebendige Demonstration gibt, wer Gott ist. Und das, was wir sehen, zum Beispiel in der Täuferbewegung, das wird die Braut kennzeichnen. Das wird wiederkommen. Das ist wie ein Vorschatten. Es wird wiederkommen. Das Vergnügen lieben diese abgefallenen Menschen mehr als Gott. Und wir sehen jetzt schon, dass geistliche Disziplin bekämpft wird als Gesetzlichkeit, als Einengung, als Beraubung, als Druck und als Verdammnis. Ich glaube, das Kernstück der Lehren von Jesus ist das, was wir die Bergpredigt nennen. Und das sind die Seligpreisungen, das sind die Werte des Himmelreiches. Und dann gibt es aber die drei Grunddisziplinen des geistlichen Lebens. Und die sind das Mittel, wie die Kraft Gottes in unser Leben kommt, damit wir in diese Werte hineinkommen und diese Werte leben. Und diese drei Grunddisziplinen machen das neutestamentliche Christsein aus. Und ohne die gibt es kein neutestamentliches Christsein. Und das ist Gebet, und das ist Geben, und das ist Fasten. Das sind die drei Grunddisziplinen in Matthäus 5. Und die Art und Weise, wie Jesus sie behandelt, macht klar, das ist normal. Das gehört zum Christsein dazu. Er sagt, immer wenn ihr betet, nicht falls, wenn, zeitlich, nicht konditional, wenn, und dann in der gleichen Weise, wenn ihr fastet, wenn ihr gebt. Weder in der Kirchengeschichte noch heute aktuell irgendwo auf dem Globus gibt es etwas, was auch nur annähernd nach neutestamentlich-apostolischem Christsein aussieht, ohne diese drei Grunddisziplinen. Aber wir haben ein verkürztes Evangelium. Fasten, du, das ist anstrengend. Das ist. Gerade neulich war ich in einer Gruppe und sprach über diese Dinge. Und sie schauten sich an und ich fragte, wie viele Male habt ihr schon studiert im Wort Gottes über Fasten? Und da waren 20 hingegebene, überwiegend junge Leute. Na, vielleicht sogar 30. Nicht einer von ihnen hat jemals das Thema Fasten studiert. Aber wenn unsere Brüder hier kommen, von Südamerika, von Afrika, von Indien, von irgendwoher, sie alle bringen dasselbe. Plus wir blenden diese Dinge aus und sind froh, dass sie wieder weg sind und dass wir nicht wieder erinnert werden an diese unangenehmen Dinge. Aber Tatsache ist, die Kraft Gottes kommt in unser persönliches Leben. Jetzt meine ich nicht die Kraft Gottes für Wunder zu tun, sondern die Kraft Gottes, unser Herz zu transformieren, kommt in unser Leben nur durch einen Lebensstil, wo Gebet, Geben, und das ist sicherlich nicht nur Finanzen, sondern das ist der ganze Lebensstil von Dienen, und Fasten normaler Bestandteil des Christseins ist. Der Grund, warum so vieles bei uns nicht funktioniert, ist ganz einfach. Es kann gar nicht funktionieren. Es wird nie funktionieren. Es hat nie funktioniert, wo immer Menschen mit diesen verkürzten Werten und diesem verkürzten Evangelium, wie wir heute, versucht haben, etwas zu machen, haben sie genauso bescheidene Ergebnisse gehabt wie wir heute. Und wir müssen umdenken, umkehren und Gott bitten, ein Werk der Erneuerung und der Veränderung in uns zu tun. Was wir heute haben, ist eine Verkehrung der Gnadenbotschaft. Und das ist prophetisch angekündigt. In Judas kannst du das lesen. Judas, Vers 2 und Vers 3. Ich war genötigt, Vers 3b, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den allemal, den ein für allemal, den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Nicht den Kampf des Glaubens zu kämpfen, sondern für den Glauben zu kämpfen. Warum? Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Die Gnade Gottes wird verkehrt zu einer Botschaft, die ein Freifahrtschein ist für ein Leben in Ausschweifung. Was ist Ausschweifung? Zügellosigkeit, Unenthaltsamkeit, wo man jedem Impuls zu kaufen oder sich zu amüsieren oder sich zu zerstreuen oder irgendwas zu machen, jedem Impuls einfach bedenkenlos nachgeht. Das ist Unenthaltsamkeit. Da kommt ein Impuls, etwas zu kaufen. Es spielt keine Rolle, ob derjenige Geld hat oder nicht. Er hat den Impuls zu kaufen und wenn er diesem Impuls nicht nachgibt, dann fühlt er sich unwohl. Ja, das muss man doch verstehen. Der soll sich doch nicht unwohl fühlen. Dann nimmt er halt einen neuen Kredit auf. Hat zwar schon viele am Hacken. Warum haben wir diese steigende Privatinsolvenz? Weil genau diese Mentalität da ist. Du verdienst es. Du hast es verdient. Das war kein Geld auf dem Konto, aber du bist so ein armer Kerl. Du hast diesen Karibikurlaub oder dieses Sportauto oder dieses oder jenes tolle Ding. Du hast das verdient. Und weil du das verdient hast, deswegen helfen wir dir mit unseren speziellen Krediten, dass du bekommst, was du verdienst. Das ist die Mentalität. Geh deinen Gefühlen nach. Handel aus dem Bauch. Überlege nicht so lange. Sei nicht so eng. Sei nicht so strukturiert. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest das haben, dann weil du das Gefühl hast, ist das in Ordnung. Und Gott will ja auch, dass es uns gut geht. Manche Leute haben schon die Idee, auf Impulse zu verzichten, macht mich krank. Das ist die Ideologie der Welt. Du bist unverheiratet, du bist Single. Ja, warum solltest du auf Sex verzichten? Ganz einfach, weil Gott es so zu deinem Besten beschlossen hat. Deswegen. Ja, das kann ich aber gar nicht einsehen und da geht es mir gar nicht gut, wenn ich auf meine Besuche bei diesen Damen verzichte. Wir sind so verdreht, dass wir die Sünde rechtfertigen, dass wir gar nicht glauben, dass Gott gut ist. Das ist ein tiefes Misstrauen gegen die Güte Gottes im menschlichen Herzen. Und Gott muss von diesem Misstrauen uns befreien. Und Judas sagt, da ist eine Verdrehung der Gnade in Ausschweifung, in Zügellosigkeit. Gnade ist, was alles zudeckt irgendwie. Einmal habe ich zwei Bibelschüler im Gespräch an der Seite so mitgelauscht. Also was heißt gelauscht? Die standen einfach neben mir und unterhielten sich. Das war eigentlich heimlich. Der eine sagt, heute Abend ist Gebetsabend. Was machen wir? Gehen wir zum Gebetsabend oder ins Kino? Gute Frage, nicht wahr? Da sagt der andere, ach, nehmen wir Gnade und gehen ins Kino. Das ist nicht die Gnade Gottes, ihr Leben. Das ist ein Freifahrtschein für ein Leben in Zügellosigkeit. Das ist genau das, wovor Judas hier warnt. Die Gnade wird verdreht, statt dass die Gnade etwas ist, die mir hilft, klar zu werden, gerade zu werden, ein Überwinder zu werden, stark zu werden, eindeutig zu werden, wird die Gnade etwas, die meinen Lebensstil der Laschheit, des Kompromisses, der Fleischlichkeit noch legitimiert und absegnet. Das ist nicht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist in erster Linie Befähigung, göttliche Kraftausstattung, dem Willen Gottes zu tun. Das ist Gnade. Und viele verstehen unter Gnade nur, wir haben Vergebung unverdienterweise, wenn wir was verkehrt gemacht haben. Und das haben wir. Aber das ist nur ein kleiner Anteil der Bedeutung von Gnade. Der weitaus größere Anteil ist göttliche Kraftausstattung, göttliche Befähigung. Gott befähigt uns, dass wir Nein sagen können, dass wir nicht auf jeden Impuls unseres Fleisches reagieren müssen, dass wir unserem Fleisch nicht mehr untertan sein müssen. Gott befähigt uns. Aber wir haben eine falsche Gnadenbotschaft, die einfach nur zudeckt, die einfach nur sagt, ja, weißt du, Gott versteht dein Herz. Er weiß, wie du es meinst. Das klingt ja nett und beruhigend und entlastend. Aber wenn du Jesus siehst in der Offenbarung, wie er die Gemeinde inspiziert, er sagt nicht, ich kenne euer Herz. Ach ja, ihr seid ja so nett. Er sagt, ich kenne eure Werke. Er schaut die Werke an. Warum schaut er die Werke an? Wir als Protestanten wissen doch, aus Werke werden wir nicht gerecht. Werke taugen nichts. Alles, was wir wissen, ist, dass man durch Werke nicht gerecht wird. Und dann haben wir aufgehört, mit dem Thema Werke zu studieren. Nimm deine Konkordanz und schlag mal Werke nach. Ein Christsein ohne Werke ist kein neutestamentliches Christsein. Denn Werke haben noch eine andere Funktion, außer einem Menschen, der die Gnade noch nicht verstanden hat, gerecht werden zu lassen, oder er versucht damit gerecht zu werden, was natürlich nicht geht. Gnade befähigt uns, Werke zu tun, die Gott sehen will. Und die Werke zeigen, wo wir wirklich stehen, ihr Lieben, nicht unser Herzchen. Paulus sagt zu Timotheus, du pass auf, da gibt es Leute, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Die Werke zeigen, dass sie ihn gar nicht kennen. Weil wenn sie ihn kennen würden, würden sie diese Werke nicht tun. Ganz einfach. Das ist dieselbe Sichtweise, die Jesus hat, wenn er die Gemeinden anschaut. Das ist eine völlig andere Perspektive als, weißt du, Gott schaut nicht auf das Äußerliche, Gott schaut unser Herz an. Und er meint ja, wie wir es meinen. Er weiß ja, wie wir es meinen. Und wir lieben ihn doch so. Und es ist alles gut. Wenn wir ihn lieben, dann muss das in unserem Lebensstil zunehmend, ich sage nicht von heute auf morgen, bitte, aber zunehmend sichtbar werden, dass wir die Werke des Fleisches hinter uns lassen. Das muss sichtbar werden. Und wenn wir uns 5 Jahre später wiedersehen, dann muss mehr von Jesus sein. Dann muss mehr Reinheit sein, mehr Eifer sein, mehr Liebe sein, mehr Erbarmen sein, mehr Klarheit sein, mehr Heiligkeit, mehr Kühnheit. Da muss mehr sein von ihm als heute. Wenn da nicht in 5 Jahren mehr von ihm zu sehen ist in uns, gibt es nur eine Erklärung für die geistlich Kundigen. Wir sind faul gewesen. Das ist die einzige Erklärung. Weil wenn wir ihm nachgehen, dann wirkt er ein Werk in uns und er verändert uns. So, mit dieser falschen Gnadenbotschaft kommt ein Leben, wo wir uns um uns selber drehen. Und das wird dann noch geistlich legitimiert. Gott will ja, dass es uns gut geht. Ja, Gott will, dass es uns gut geht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wie ist der Weg, dass es mir gut geht? Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird euch hinterhergeschmissen werden. So geht's mir gut. Ich ändere meine Prioritäten. Was wir tun, wir trachten nach allem und hoffen, dass irgendwie auf wundersame Weise nebenbei das Reich Gottes auch noch gefördert wird. Aber Jesus macht es genau andersrum. Das Reich Gottes zuerst. Und alle Dinge ordnen wir dem unter. Alles kommt dahinter. Zuerst das Reich Gottes. Zuerst. Was ist das Reich Gottes? In meiner Bibel ist überall die Fußnote. Die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft Christi. Vorhin haben wir es gesungen. Lord, reign in me. Regiere in mir. Es fängt an in der Herrschaft Gottes über meine Gedanken. Dann über meine Fantasie, über meine Worte. Und dann kommt der Lebensstil hinterher. Es fängt an mit Gedanken. Regiere über jeden Traum. Regiere. Tag und Nacht. Regiere du. Das ist ein wunderbares Lied. Und Gott gebe, dass das unser ernstes Gebet ist und nicht nur ein schönes Lied. So, die falsche Gnade bringt einen selbstsüchtigen Lebensstil hervor. Und dann rennen wir nach Wohlstand, dann rennen wir nach Heilung, dann rennen wir nach allen möglichen Dingen und Aufstieg und Erfolg. Und Gott gibt all diese Dinge. Aber nur, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen. Die reich werden wollen, fallen in mancherlei Versuchungen. Aber wenn du reich werden willst in Gott, Gott wird dich versorgen. Gott wird dich versorgen. Wenn ich dazu die Zeit hätte und die Freiheit hätte und wenn das dran wäre, ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie Gott übernatürlich uns versorgt. Ich lebe ohne irgendeine menschliche Sicherheit seit 12 Jahren und Gott versorgt uns. Und wir haben sogar aufgehört, für Geld zu beten. Wir machen uns keine Gedanken. Wir sagen, Herr, was willst du? Was ist dran? Was sind die Dinge, die du jetzt getan haben willst? Was ist auf deiner Ordnung? Und alles andere läuft einfach von ganz alleine. So, ich weiß, dass Gott treu ist und dass Gott versorgt und dass Gott ein guter Arbeitgeber ist. Und dass er uns wirklich überreichlich ausstattet. Ich weiß das. Aber wir rennen nicht dem Reichtum hinterher, wir rennen Gott hinterher. Wir wollen reich werden an ihm, reich werden an Liebe zu ihm, an Erkenntnis seines wunderbaren Wesens, reich an Hingabe, reich an Klarheit, reich an Frucht in unserem Leben, reich an Dienerschaft. Das ist, was wir wollen. Und wenn das unser Herz ist, er sagt, kein Problem, den Mann können wir segnen. Der hängt nicht an Geld, der hängt nicht an Autos, der hängt nicht an dies, der hängt nicht an jenem. Gott hat keine Probleme, uns zu versorgen. Er ist ein großzügiger, gerne gebender Gott. Absolut großzügig und gerne gebend. Aber unser Fokus darf nicht der Reichtum sein. Unser Fokus muss sein, ein Herz, das brennt für Gott. Ein Herz, das Gott fürchtet. Jesus warnt, Lukas 17, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen, also wenn er wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Aber nur für die, die diesem Lebensstil frönen. Das muss nicht unser Schicksal sein. Jesus hat diese Passage hier, oder es ist aufgeschrieben in Lukas 17 und dann später in Lukas 21. Hütet euch, das ist jetzt zu den Jüngern, hütet euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorge und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier siehst du es. Wenn wir uns dieser Ideologie, es geht um mein Wohlbefinden, es geht um mein gutes Leben, wenn wir uns dieser Ideologie entziehen und ein brennendes Herz suchen für Gott und für sein Reich, werden wir lernen, ein fokussiertes und diszipliniertes Leben zu führen. Und Gott ist der Erste in allen Dingen. Gott hat den ersten Platz in allem. Und dann werden wir wachen können. Wachen können nur Herzen, die nicht beschwert sind, die nicht nach unten gezogen sind, die im Irdischen verhaftet sind durch Lebenssorgen und all diese Dinge. Ein beschwertes Herz kann nicht wachen. Und wir sollen wachen und uns diesem Trend entgegenstellen. Aber diese falsche Gnade bekämpft eine solche Botschaft. Sie bekämpft es als gesetzlich, als einengend, als Beraubung. Und all die Dinge, die Gott gegeben hat, um unser geistiges Leben zu bewahren und auf Spur zu halten, Treue, Dienerschaft, verbindliche Beziehungen, Leben im Licht, Leben in Korrektur, all diese Dinge werden immer weniger betont heute. Und viele Gemeinden werden einfach ein Ort, wo man einmal oder zweimal die Woche hingeht wegen des Programms. Aber die Beziehungen untereinander fehlen oft so sehr. Und wir leben nicht, was die Bibel sagt. Habt Acht aufeinander, dass da nicht jemand im Abfall ist vom lebendigen Gott, sondern wir leben anonym. Je größer die Gemeinde, umso anonymer und umso besser. Niemand kennt mich, ich will auch nicht bekannt werden, ich will auch niemanden kennenlernen, ich komme nur wegen des netten Programms und dann gehe ich wieder nach Hause. Neutestamentliche Gemeinde ist Familie, ist Beziehungen, ist Menschen dürfen in dein Leben sprechen, in deine Ehe, in deinen Dienst, in deine Arbeit, in die Art und Weise, wie du dich benimmst. Menschen dürfen da hineinsprechen Und du erlaubst ihnen das. Das ist nicht Kontrolle. Manche Leute, wenn ich ihnen das erzähle, wie es ein paar Gemeinden gibt, wie die im Licht leben, in Verbindlichkeit, die sagen, das ist ja wie eine Sekte. Sie begreifen überhaupt nicht, dass da ein Riesenunterschied ist zwischen manipulativer Kontrolle und Leben in Verbindlichkeit. Weil ich verstanden habe, ich bin so gefährdet, ich brauche Leute, die auf mich aufpassen. Im vorigen Jahr, in Deutschland war das nicht so ein Riesending, aber in Amerika war das eine gewaltige Erschütterung. Ein Mann, der an der Spitze einer Vereinigung stand und 30 Millionen Christen repräsentierte, ist in Sünde gefallen. Ihr Lieben, das war nicht nur der Mann, das war ein ganzes korruptes System. Was für Beziehungen hatte denn dieser Mann? Welche Freunde hatte der, die an seinem Herzen waren, die nicht merken konnten, dass er über Jahre sich auf Wegen der Unreinheit bewegt? Das kriegt man nur hin, wenn man Dienstbeziehungen hat. Das kriegt man nur hin, wenn man niemand erlaubt, ins Herz zu schauen und wenn man nicht interessiert ist, anderen ins Herz zu schauen. Es war nicht nur der eine Mann, das war ein ganzes System, was dort seinen Bankrott erklärt hat. Wir müssen zurück zu neutestamentlichem Christsein. Und das ist so anders, als wie wir uns das heute gemacht haben. Und diese Dinge, Belehrbarkeit, Verbindlichkeit, Treue, Dienerschaft, kommen an so vielen Stellen überhaupt nicht mehr vor. Einmal war ich in eine Jugendgruppe eingeladen und sollte dort sprechen und habe gesagt, okay, ich spreche heute über die Anatomie des Abfalls. Ich erkläre haargenau, was passiert in einem Herzen, das von Gott abfällt. Da haben die alle so ein langes Gesicht gemacht und protestiert und haben gesagt, nee, davon wollen wir nichts hören. Wir möchten was Auferbauendes. Ich finde eine Lektion, wie du einen tödlichen Autounfall vermeiden kannst, sehr auferbauend. Besonders wenn du erlebst, wie rechts und links die Leute gegen den Baum knallen, dann ist eine solche Lehre sehr auferbauend. Für die, die es noch hören können. Verstehst du? Aber unser Geschmack ist so verändert. Und wir wollen irgendetwas, aber nicht das, was wirklich hilft. Gehen wir weiter in dieser Prophetie über den Abfall. 2. Timotheus Kapitel 4. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ich kenne einen Pastor, der hat gesagt, seit ich aufgehört habe, über Sünde zu sprechen und nur noch über den lieben Papi im Himmel spreche, seitdem ist die Hütte voll. Ja. Und weil ich Leute kenne aus der Gemeinde, weiß ich, wovon die Hütte voll ist. So viel Not und so viel Unreinheit, die gelebt und toleriert wird. Denn es wird eine Zeit sein, sagt Paulus, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Hier breche ich mal ab. Paulus prophezeit, es wird eine Zeit sein, wo die Gläubigen gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Gesunde Lehre bringt Menschen hervor mit dem zunehmend sichtbaren Eigenschaften des Herrn. Demut, Barmherzigkeit, Freiheit von Menschenfurcht, Dienerschaft. Und all diese wunderbaren Dinge, das bringt gesunde Lehre hervor. Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Und kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. Ist doch eigentlich ganz einfach. Und Paulus prophezeit, da wird eine Zeit sein, da werden sie die gesunden Lehren nicht mehr ertragen. Nach ihren eigenen Begierden werden sich selbst Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Fabeln bedeutet menschliche Erfindungen. Das ist, was Fabeln bedeutet. Menschliche Erfindungen werden sie nehmen und versuchen damit, ihren Glauben zu leben. Der religiös-humanistische Geist drängt Menschen zu diesem Abfall. Und eine Vorstellung von Glauben wird entwickelt, die mit der Bibel nichts mehr zu tun hat. Die mit dem Glauben der Väter, wie die Apostel es gelehrt haben und wie es immer wieder in der Kirchengeschichte hell aufleuchtete, nichts hat es damit mehr zu tun. Nur die Vokabeln sind gleich geblieben. Lass mich einmal zwei erschütternde Zitate euch bringen vom letzten Kirchentag 2007. Die Kirchen sollen ein positiveres Bild von Jesus vermitteln, sagt der Fernsehpfarrer Fliege, und nicht ständig von seinem stellvertretenden Leiden und Sterben sprechen. Und jetzt begründet er das auch. Wenn die Kirche ständig wiederhole, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist, lasse sie dunkle Wolken über den Menschen aufziehen. Im Namen der Liebe soll das Evangelium verboten werden. Das ist damit gemeint. Verstehst du das? Nicht, weil er Antichrist ist, nicht, weil er gegen das Evangelium ist, sondern weil er die Menschen so lieb hat. Und die Betonung, Jesus ist für dich gestorben, das lässt sich doch ganz elend fühlen. Das gibt dir doch ein ganz schlechtes Image von dir selber. Das magst du gar nicht hören. Da geht's dir ja ganz schlecht, da wirst du depressiv. Also Pfarrer Fliege weiß was Jesus nicht gewusst hat und was der Apostel Paulus und die anderen Apostel auch nicht gewusst haben. Der kommende Angriff auf das Evangelium kommt mit einer vermeintlichen Liebe. Es wird nicht eine Verfolgung sein wie bei den Kommunisten, eine atheistische Verfolgung. Es wird eine hochgradig religiöse Verfolgung sein. Jesus prophezeit, die werden sogar, wenn sie euch umbringen, glauben, sie tun Gott einen Gefallen. Das heißt, das sind hochgradig religiöse Menschen. Und wenn ich das Wort religiös meine oder gebrauche, dann meine ich, sie haben Glauben nach eigenen Maßstäben. So verwende ich das Wort religiös. Sie glauben an Gott nach ihren eigenen Ideen, nach ihren eigenen Maßstäben. Und sie verleugnen die klaren Aussagen des Wortes Gottes. Und ein anderer, weltweit bekannter Mann, Erzbischof Tutu, auf demselben Kirchentag. Gott kommt es nach Ansicht des früheren anglikanischen Erzbischofs und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu nicht auf die Frömmigkeit oder Religionszugehörigkeit der Menschen an. Gott schaut nicht darauf, ob wir in die Kirche gehen oder regelmäßig beten. Gott interessiert es auch nicht, ob wir Christ, Muslim oder Hindu sind. Wichtig sei nur, wie man mit den Mitmenschen umgehe. Das ist die neue Religion, ihr Lieben. Mitmenschlichkeit. Als eine Waffe des Teufels gegen das Evangelium. Und das müssen wir wissen. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und wir werden nur standhalten können, wenn wir heute der Sache klar ins Auge sehen. Das heißt hier, Tutu wurde von den Kirchentagsbesuchern mit anhaltendem Applaus und Freudenrufen begrüßt. Ich sag mal in Klammern, steht da nicht, ist mein Kommentar, der Antichrist lässt grüßen. Wenn du diesen Kommentar von mir jetzt als herzlos und lieblos und richtend empfindest, dann bist du schon infiziert vom humanistischen Geist. Das ist ein kleiner Test. Wenn da in dir was aufsteht, wie kann man sowas sagen, der Antichrist lässt grüßen, dann weißt du nicht, was die antichristliche Strömung ist, du kennst den Geist des Antichristen nicht und vermutlich kennst du auch nicht das wirkliche Evangelium. Deswegen kommen dann solche allergischen Reaktionen. Wie kann man sich anmaßen? Weil heute Liebe ist, wir kritisieren ja nicht. Wir kritisieren nicht. Im Jahr davor, ich glaube es war 2006, war der katholische Weltjugendtag in Köln. Hunderttausende von Menschen aus der ganzen Welt sind dahin gekommen. Und ihm wurde versprochen von höchster Stelle, jeder, der an diesem Kirchentag teilnimmt, nicht Kirchentag, Jugendtag, hat vollständige Vergebung aller seiner Sünden. Das wurde amtlich von höchster Instanz dort erklärt. Mich schockiert nicht so sehr diese Aussage. Das schockiert mich überhaupt nicht, weil ich seit 2 Jahren die Gedankengänge und die Ideologie Roms studiere. Mich wundert da nichts mehr. Was mich wundert, dass evangelikale Leiter nicht aufstehen und protestieren und sagen, das ist ja Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Nur Gott. Du kriegst nicht Sündenvergebung, weil du nach Bayern-Gries kommst. Du kriegst nicht Sündenvergebung, weil du diesen und jenem Prediger die Hand geschüttelt hast. Du kriegst nicht Sündenvergebung, weil du irgendwo Geld für ein Werk gespendet hast. Sündenvergebung kommt nur von Gott. Und kommt nur von Gott zu dem, der Buße getan hat. Nicht ein Werk getan hat, sondern der seine Sünde Sünde nennt und bereut und sagt, was ich getan habe, ist falsch. Und ich will alles tun, um damit aufzuhören. Der bekommt Sündenvergebung. Und wenn hier eine Religion verkündet wird, im ganzen Land, bis zur Tagesschau geht das. Dann frage ich mich, tragen wir den Namen Protestanten eigentlich noch zurecht? Du weißt ja, wo der herkommt, der Name. Da haben mal Menschen protestiert. Es ist, glaube ich, Zeit, dass wir wieder protestieren gegen die religiöse Lüge in unserem Land. Und dass sie sagen, Gott ist heilig und Gott ist so, wie Gott sich in seinem Wort vorstellt und kein bisschen anders. Und er handelt heute noch an uns und an jedem anderen, so wie es seinen Gedanken in diesem heiligen Buch entspricht und kein bisschen anders. Und niemand, sei er wer er wolle, hat das Recht, ihn anders darzustellen. Niemand hat das Recht. Niemand. Aus Zeitgründen lasse ich viele, viele andere Geschichten beiseite, die uns zeigen, was die Stunde geschlagen hat. Eine kleine Sache kommt mir noch, die soll ich erwähnen. Ein Freund von mir hat auf einem Predigerseminar einer sehr bekannten deutschen Freikirche studiert. Und auf diesem Predigerseminar kam ein Gastsprecher, ein Dozent, und machte eine Vorlesung, eine Ringvorlesung für alle Studenten von allen Semestern, inklusive Lehrkörper. Und er lehrte dort, und seine These war, wenn zwei Menschen gleichen Geschlecht zusammenleben und sie tun das in gegenseitigem Respekt und in Freiwilligkeit und in Liebe und die Beziehung ist auf Dauer angelegt, dann ist das nicht Sünde. Eine Freikirche, die von sich sagt, wir glauben an dieses Buch, wir glauben an Jesus Christus. Ich rede nicht von einer liberalen Staatskirche, die sowieso schon den Boden des Wortes vollständig verlassen hat. Ich rede nicht davon. Und dieser Student hat mir das Papier aus dieser Vorlesung, weil es auch ein Thesenpapier gab, zugespielt. Und ich habe mir erlaubt, in meinem Rundbrief das zu veröffentlichen und ein bisschen zu kommentieren. Und das hat Wellen geschlagen. Und um ein Haar hätte man den Student von der Ausbildungsstätte runtergeschmissen. Nicht den Lehrer ausgeschlossen, den Student hätte man rausgeschmissen. Wegen Indiskretion. Und dieser Mann hat voller Empörung bei mir angerufen, was mir einfallen würde. Ich sage, Sie müssen sich darüber im Klaren sein. Eine Lehre vor Studenten, die einmal Pastoren wären, werden, ist keine private öffentliche Angelegenheit wie ein Kamingespräch im Wohnzimmer. Eine Lehre in einem Seminar ist eine öffentliche Angelegenheit. Woher wissen Sie das? Ich sage, Sie sind Mann Gottes und Sie wissen das nicht? dass jede Verkündigung vor der Gemeinde oder vor dem Predigerseminar oder auf der Straße oder wo auch immer ist öffentlich. Und wenn es öffentlich ist, dann darf es auch anhand dieses Buches beurteilt werden. Und es ist nicht lieblos, sondern Liebe und hilfreich. Paulus kannte diese Art von Liebe nicht, die sagt, oh, wir dürfen ja nicht kritisieren. Manchmal mit Namensnennung hat er gesagt, wer welche Irrlehren vertreten. Und hat gesagt, hütet euch vor diesen Leuten. Oder sagte so erfrischende Dinge wie, diese Leute habe ich dem Satan übergeben. Die einzige Chance, aus diesem Durcheinander, diesem religiösen Dschungel, diesem Markt der Beliebigkeit herauszukommen ist, dass wir beten, dass Gott apostolische Vollmacht wiederherstellt. Und dass es wieder Männer in diesem Land gibt. Ich bete immer diese Prophetie, diese Verheißung. Ich werde euch Hirten nach meinem Herzen geben und sie werden euch weiden mit Verstand. Das ist mein Gebet. Und das ist unsere einzige Chance, dass wieder Männer mit apostolischem Format aufgerichtet werden, die Gott in die Vollmacht hineinführt, wieder so zu handeln an denen, die lästern. Das ist die einzige Chance, wie eine Ordnung kommt. Mit Diskussionen, mit Papieren und mit Komitees wird das Chaos nur noch größer werden. Gott selber muss kommen. Aber in wie vielen Gebetsversammlungen in den letzten 12 Monaten warst du, wo gekämpft und gebetet wurde, bring apostolisches, neutestamentliches Christsein zurück. Bring uns Leiterschaft zurück nach deinem Herzen. Bring uns Menschen zurück, die dich kennen, die dich repräsentieren und die im Namen des Herrn auf Gottes Art und Weise mit Vollmacht vom Himmel die Ordnung Gottes wieder aufrichten. Ich kenne fast keine Gebetsversammlung, wo so etwas gebetet wird. Wir beten für alles. Für jede Landtagswahl beten wir. Für jeden kleinen Ding und jede Moschee müssen wir im Gebet behaken und versuchen zu verhindern. Ihr Lieben, unser Problem sind nicht Moscheen, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Unser Problem ist der antichristliche Geist, der unsere eigenen Gedanken und Herzen vergiften will. Das ist unser Problem. Da müssen wir ansetzen und da müssen wir aufstehen. Und ich denke, wir gehen jetzt nochmal zum Schluss zurück zu Lukas. Ich bin noch nicht durch mit meiner Einleitung, aber wir haben morgen noch. Das gibt mir Hoffnung. Die Brüder haben einen Fehler gemacht, obwohl ich sie 2-mal gefragt habe, haben sie nicht gesagt, wann ich fertig machen soll. Noch einmal Lukas. Wacht und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir sollen wachen und beten. Das ist die einzige Möglichkeit, gegen den Geist der Schläfrigkeit, den Geist der Trägheit, den Geist des Kompromisses, den Geist, der uns einlullen will, der uns sagen will, ach, lass doch die anderen kämpfen, lass doch die anderen warten, lass doch die anderen das Kommen des Herrn begehren. Du bist jetzt müde, du verdienst mal eine Auszeit, du hast lang genug gekämpft. Diesen Lügen müssen wir widerstehen. Wir dürfen nicht sagen, oh, ich bin so müde zum Kämpfen, ich bin so schwach zum Kämpfen. Wenn Gott mir Kraft geben würde, ja, dann würde ich vielleicht auch wieder kämpfen, vielleicht. Nein, im Kampf werden wir stark, sagt Hebräer. Im Kampf werden wir stark. Da, wo wir sind, da, wo du jetzt bist, will ich dich herausfordern, dass du sagst, ich begreife das ganz deutlich. Da ist dieser Trend zur Gleichmacherei, da ist dieser Trend zum Einschlafen, zum Akzeptieren von Dingen, die nicht göttlich sind. Da ist der Trend, die Dinge willkommen zu heißen, die Gott ein Gräuel sind. Aber ich stehe dagegen auf, da wo ich Verantwortung habe. Und zuallererst haben wir Verantwortung über unser Denken, über unsere Fantasie, über unsere Worte, über unser Leben. Da beginnt es. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch diesem stellt, dass ihr sagt, ja, ich stehe auf, mit mir nicht. Ich lasse mich nicht einseifen. Ich bin Protestant und ich protestiere gegen die Lügen des Feindes. Ich protestiere gegen die Verdrehung und Verkürzung und Verfälschung des Evangeliums. Ich protestiere gegen eine falsche Gnade. Ich protestiere gegen eine Liebe Gottes, die angeblich kein Problem hat mit fortgesetzter, mutwilliger Sünde. Ich protestiere gegen alle diese Lügen. Ich stehe auf für meinen Gott, für die Wahrheit. Ich werde meine Position einnehmen. Gibt es irgendjemand, der sagt, ja, so will ich lernen zu leben? Dann steh auf. Dann will ich dich herausfordern, dass du aufstehst und dass du das vor Gott mit deinen eigenen Worten festmachst und dass du sagst, Gott, hier bin ich an diesem Abend, ich höre deine Stimme und ich will nicht mich treiben lassen mit der Masse. Ich will nicht einfach so mitgezogen werden. Ich will nicht einfach angepasst leben, sondern ich sage, du bist ein heiliger Gott, du hast mich erkauft durch dein Blut. Du hast mich erkauft zu stehen in der Kraft deines Geistes für die Wahrheit. Und die Wahrheit beugt sich nicht der Meinung. Die Wahrheit beugt sich auch nicht Gesetzen. Die Wahrheit beugt sich nicht einer politischen Korrektheit. Die Wahrheit beugt sich niemandem. Die Wahrheit beugt sich nicht, weil sie ist eine Person. Mein Gott ist die Wahrheit. Mein Gott, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und ich folge ihm. Und das heißt, ich bin hingegeben an die Wahrheit. Sag ihm das, dass du das willst, egal was das für dich jetzt bedeutet. Sag ihm das mit deinen eigenen Worten. Wir machen keinen Aufruf zum Segnen. Gott wird dich segnen, wenn du dich positionierst. Wenn du sagst, ich mache in dieser Geschichte nicht mit, sondern ich steige ein in diesen Strom Gottes, der etwas Neues bewirkt in mir, der etwas Neues bewirkt im Land durch veränderte Menschen. Halleluja, Halleluja, Heiliger Geist. Ergreife uns. Oh, male uns mit aller drastischen Klarheit, die nur möglich ist, die Gefahr vor Augen. Ohne Angst, weil wir sehen, da ist ein Ausweg, weil wir sehen, da ist eine Möglichkeit, all dem zu entfliehen, all dem zu entkommen. Wir stehen zu dir. Wir stehen zu deiner Heiligkeit. Wir stehen zu deiner Liebe. Du bist Liebe. Du bist Liebe. Wir werden nicht erlauben, dass der antichristliche Geist definieren darf, was Liebe ist. Wir werden das nicht erlauben, sondern du bist der Maßstab. Du bist das Vorbild. Du bist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und diese Liebe beinhaltet Güte und Strenge gleichermaßen. Und wir sagen Ja zur Güte und wir sagen genauso Ja zur Strenge. Wir sagen Ja zur Strenge Gottes, die alles andere als Willkür ist oder mit Hochgenuss auf uns dreindreschen, sondern es ist Erziehung, es ist Wohlwollen dahinter, es ist nur Gutes. So übergeben wir uns dir, Heiliger Geist, als Geist der Wahrheit, als Geist der Furcht des Herrn und sagen, lehre du uns, den Feind vollkommen klar zu sehen und das Gnadenangebot, den Ausweg, die Erneuerung unseres Herzens klar zu sehen. Herr, schenk uns Verständnis von den Dingen, die morgen gelehrt werden sollen. Was ist das neue Herz? Was haben wir zu tun, damit dieses neue Herz gewirkt wird? Wie kommen wir in tiefere und wachsende Übereinstimmung mit dir? Ich danke dir, Herr, für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Licht und Klarheit bringst. Und ich danke dir, dass du uns zeigst, wo wir stehen. Nicht, weil du uns ablehnst, sondern weil du uns verändern willst. Und uns auf ein felsenfestes, unerschütterliches Fundament stellen willst, wo der Sturm kommen kann, aber das Haus wird stehen bleiben. Der Sturm wird kommen und viele Häuser werden fallen, aber wir sind klug und wir gründen uns auf den Gehorsam deines Wortes gegenüber. So segne jetzt jeden von uns. Segne uns. Und Herr, wir machen diesen Pakt. Wir stehen auf deiner Seite. Wir stehen auf deiner Seite und wir wollen eine Liebe bekommen, die dich mehr liebt als unsere Bequemlichkeit. Und ein einfaches, nettes Leben. Du wirkst das und wir danken dir dafür. Halleluja. Danke, dass du dieses Gebet hörst und dich freust über dieses Gebet und ich preise dich dafür. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus.